Reisen in der Welt der Menschen und ihre Städte und Inseln zu sehen. Und mich erfasste eine Sehnsucht nach dem Handel und danach Geld zu verdienen durch Geschäfte. Als ich nun zu einem Entschluss gekommen war, nahm ich viel bares Geld, kaufte Waren und Gerät für die Reise und band alles in Ballen. Dann ging ich zum Flussufer hinunter, wo ich ein schönes, nagelneues Schiff fand, das zur Ausfahrt bereitstand. Es war mit Segeln aus feiner Leinwand versehen, wohl bemannt und gut gerüstet. Auf ihm nahm ich mir zusammen mit einer Anzahl anderer Kaufleute einen Platz, und als wir unsere Waren eingeschifft hatten, lichteten wir noch am selbigen Tage den Anker. Günstig war unsere Reise, und wir segelten von Ort zu Ort und von Insel zu Insel. Und wo immer wir ankerten, da fanden wir eine Fülle von Kaufleuten und Vornehmen und Käufern, und wir kauften, tauschten ein und verkauften. Schließlich führte uns nun das Schicksal zu einer Insel, die war schön und grün, mit Bäumen reich bestanden, und gelbreife Früchte waren in Fülle vorhanden. Blumen entsandten würzigen Duft, und Vögel wirbelten in der Luft, und gar mancher Quell glänzte kristallisch und hell. Aber was alles verlassen machte, es zeigte kein Mensch sich, der irgendein Feuer entfachte. Der Reis ankerte mit uns bei dieser Insel, und die Kaufleute und Seefahrer landeten und gingen umher und freuten sich des Schattens der Bäume und des Sanges der Vögel, die da das Lob verkündeten des einen, des Siegreichen, und sie staunten ob der Werke des allmächtigen Königs. Ich landete mit den anderen allen, und indem ich mich niedersetzte bei einer Quelle frischen Wassers, das unter den Bäumen emporquoll, nahm ich ein wenig Zehrung heraus, die ich bei mir führte, und aß von dem, was der allmächtige Allah mir zugewiesen hatte. Und so lieblich wehte der Zephyr, so süß dufteten die Blumen, dass ich schläfrig wurde, mich niederlegte und im Schlafe ertrank. Als ich erwachte, war ich allein, denn das Schiff war unter Segel gegangen und hatte mich im Stich gelassen, und keiner der Kaufleute oder der Seefahrer hatte an mich gedacht. Ich durchsuchte die Insel nach rechts und nach links, doch ich fand weder Menschen noch Dschinni, so daß ich über die Maßen bekümmert wurde, und mir war, als müsste mir vor dem Übermaß der Sorge und Not und Drangsal die Gallenblase bersten, dieweil ich ganz allein blieb mit gebrochenem Herzen und ohne irgendwelches Gerät der Welt und ohne Speise und Trank. Ich gab mich verloren und sprach bei mir selber, nicht immer kommt der Krug ohne Sprung davon. Das erste Mal wurde ich gerettet, weil ich jemand fand, der mich von der verlassenen Insel zu einer bewohnten Stätte brachte. Aber jetzt bleibt mir keine Hoffnung. Und ich begann zu weinen und zu klagen und überließ mich einem Wutanfall, indem ich mich selber schalt, dass ich mich von Neuem den Gefahren und Mühsalen der Reise ausgesetzt hatte, da ich doch behaglich leben konnte in meinem Hause und in meiner Heimat, wo ich mich ergötzte an guter Speise und gutem Trank und schönen Kleidern, und wo mir nichts fehlte, weder Geld noch Gut. Und ich bereute, dass ich Bagdad verlassen hatte. Noch dazu nach all den Beschwerden und Fairnissen meiner ersten Reise, auf der ich dem Untergang doch nur eben entronnen war. Und ich rief aus, »Wahrlich, wir sind Allahs, und zu ihm kehren wir zurück.« Ich war wie irre und von den Dschann geschlagen, und dann stand ich auf und ging auf der Insel umher, nach rechts und nach links und überall hin, und vor Unruhe war ich außerstande, an irgendeinem Orte sitzen zu bleiben oder zu verweilen. Schließlich erklomm ich einen hohen Baum und spähte nach allen Richtungen aus, doch ich sah nichts als Himmel und Meer und Bäume und Vögel und Inseln und Dünen. Nach einer Weile aber fielen meine gierigen Blicke weit in der Ferne, im Innern der Insel, auf etwas Weißes. Da stieg ich vom Baum herab und machte mich auf den Weg nach dem, was ich gesehen hatte, und siehe, es war eine riesenhafte, weiße Kuppel, die sich hoch in die Luft erhob und einen ungeheuren Umfang hatte. Ich ging ganz um sie herum, doch ich fand keine Tür darin, noch auch fand ich infolge ihrer großen Glätte und Blankheit die Kraft oder die Behendigkeit, sie zu erklettern. Ich bezeichnete mir also die Stelle, auf der ich stand, und schritt noch einmal rings um die Kuppe herum, denn ich wollte ihren Umfang messen. Und siehe, es waren 50 gute Schritte. Und als ich dastand und mir überlegte, wie ich Eintritt erlangen könnte, denn der Tag ging zur Neige und die Sonne war dem Erdrand nahe, siehe, da wurde plötzlich das Sonnenlicht von mir abgeschnitten und die Luft wurde dunkel und finster. Ich glaubte, es habe sich eine Wolke vor die Sonne geschoben, aber es war die Sommerszeit, so daß ich staunend den Kopf hob und scharf gen Himmel spähte. Und endlich sah ich, daß die Wolke nichts anderes war als ein ungeheurer Vogel von riesenhaftem Leibesumfang und unermeßlicher Flügelweite, und während er dahinflog durch die Luft, verhüllte er die Sonne und verbarg sie der Insel. Bei diesem Anblick wuchs mein Staunen noch, und mir fiel eine Geschichte ein, die ich vor Zeiten von Pilgern und Reisenden vernommen hatte, dass nämlich auf einer Insel ein riesenhafter Vogel hause, genannt der Rug, der seine Jungen mit Elefanten füttere, und ich war überzeugt, dass die Kuppel, die mir ins Auge gefallen war, nichts anderes sein konnte als das Ei eines Rug. Und während ich noch starrte und staunte ob der wunderbaren Werke des Allmächtigen, setzte der Vogel sich auf die Kuppel, bedeckte sie mit den Flügeln und brütete darauf. Seine Beine aber streckte er hinter sich bis auf den Boden. In dieser Haltung schlief er ein. Ruhm aber sei ihm, der nimmer schläft. Als ich das sah, da stand ich auf, wickelte meinen Turban auseinander, legte ihn zusammen und drehte ihn zu einem Strick, den ich mir um die Hüften und an die Beine des Vogels band, denn ich sprach bei mir selber: Vielleicht wird dieser Vogel mich in ein Land der Städte tragen und in bewohnte Gegenden, und das ist besser, als wenn ich auf dieser verlassenen Insel bleibe. Ich wachte die Nacht hindurch, denn ich fürchtete, wenn ich einschliefe, so möchte der Vogel unversehens mit mir in die Lüfte fliegen. Und sowie die Dämmerung hereinbrach und der Morgen leuchtete, erhob sich der Rug von seinem Ei, breitete mit einem lauten Schrei die Flügel aus und flog empor, indem er mich mit sich zog, und er ließ nicht ab, sich emporzuheben und zu schwingen, bis ich glaubte, er habe die Grenzen des Firmaments erreicht. Dann aber ließ er sich langsam und allmählich wieder zur Erde herab, bis er auf dem Gipfel eines hohen Hügels landete. So wie ich nun festen Boden unter mir fühlte, band ich mich eilends los, und ich bebte aus Angst vor dem Vogel, obgleich er meiner nicht achtete, ja, mich nicht einmal spürte. Und indem ich meinen Turban von seinen Füßen löste, machte ich mich in heller Hast davon. Und bald darauf sah ich, wie er in seinen riesenhaften Klauen etwas von der Erde aufgriff und sich hoch damit in die Luft erhob. Und als ich genau hinsah, erkannte ich, dass es eine Schlange von gewaltigem Umfang und ungeheurem Wuchs war, mit der er mir aus den Augen entschwand. Ich staunte. Und als ich weiterging, sah ich, dass ich auf einer Klippe war, die über ein Tal hinschaute, das sich weit und breit und tief dahinzog, eingeschlossen von ungeheuren Bergen, die hoch in die Lüfte ragten, niemand konnte ihre Gipfel erspähen, so hoch waren sie, und niemand war imstande, sie zu erklettern. Als ich das sah, machte ich mir Vorwürfe ob dessen, was ich unternommen hatte, und ich sprach: Wollte der Himmel, ich wäre auf der Insel geblieben. Sie war besser als diese wilde Wüste, denn dort hatte ich wenigstens Früchte zu essen und Wasser zu trinken, und hier sind weder Bäume noch Früchte noch Bäche. Aber es gibt keine Majestät, und es gibt keine Macht außer bei Allah, dem glorreichen Großen. Wahrlich, so oft ich einer Gefahr ledig bin, gerate ich in eine schlimmere und ärgere. Doch ich faßte mir ein Herz, und als ich das Wadi entlang schritt, sah ich, daß der Boden aus Diamanten bestand. Das ist der Stein, mit dem man Erze durchbohrt und Edelsteine und Porzellan und Onyx, denn er ist ein harter und spröder Stein, da wieder Eisen und Granit nichts auszurichten vermögen, noch auch lässt er sich zerschneiden oder zerbrechen, es sei denn mit Hilfe des Bleisteins. Ferner wimmelte das Tal von Nattern und Wiebeln.